Wir lesen heute Apostelgeschichte 27, da geht es um die vierte Reise von Paulus, es geht nach Rom. Ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, die Apostelgeschichte ist dann auch zu Ende, es kommt dann noch Apostelgeschichte Kapitel 28, darauf werde ich aber nicht eingehen. Aber zuvor wollte ich noch beten. Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass wir jetzt aus den Anfängen des Christentums so viel hören aus der Apostelgeschichte und dass wir auch daraus lernen können und dass wir sehen können, Herr, wie das Evangelium nach Europa kam und sich Bahn gebrochen hat und dass wir heute noch von diesen Wirkungen profitieren können. Ja, wir merken auch, Herr, dass wir uns nicht mit einer Religion zu tun haben, sondern mit einer richtigen Kraft, die auch ihre Spuren hinterlassen hat in der Menschheitsgeschichte, noch heute spürbar. Und dass du uns damit ja ein unmissverständliches Gnadenangebot gegeben hast, das überall in der Welt wahrgenommen wird und auch angenommen wird. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, also wir kennen ja die Vorgeschichte, um die es hier geht. Das haben wir gehört, dass Paulus in Caesarea verhört wurde, dass er aus dem Gefängnis entlassen wurde und im Zuge dieser Nachverhandlungen hat er sich ja auf den Kaiser berufen. Vor dem möchte er sich rechtfertigen, jedenfalls lieber als vor dem jüdischen Rat, die ihm ja nichts Gutes wollen. Es ist also darum beschlossene Sache, dass er als Gefangener nach Rom reisen soll. Das passiert unter der Aufsicht eines römischen Offiziers, Julius genannt, Paulus, es heißt jedenfalls, dass dieser römische Offizier dem Paulus gegenüber freundlich gesonnen war. Paulus war dann schon etwas wie ein Gefangener erster Klasse. Es waren noch andere Gefangene an Bord, also alles verurteilte Menschen, die wahrscheinlich nach Rom gebracht werden sollten, um dort in den Spielen den Tod zu finden. Paulus ist da etwas ausgenommen, für ihn gilt ja auch römisches Recht, deshalb darauf kann er sich auch berufen, darum auch die Absicht, sich da in Rom vor dem Kaiser zu rechtfertigen. Es heißt auch, dass er sich unter anderem auf dem Schiff frei bewegen konnte, also da merkt man schon, dass er irgendwie da in einer bevorzugten Stellung war. Er war aber nicht allein, es war auch ein Aristarchus aus Makedonien, aus Thessalonike an Bord, von dem es heißt, dass er ein Mitgefangener war. Also Mitgefangener in dem Sinne, dass er wahrscheinlich freiwillig mit dabei war. Zeigt schon mal, dass es auch eine Gemeinschaft im Leiden gibt. Also wir kennen ja vielleicht als Gemeinde so eher so die Schönwettergemeinschaft, die wir immer so schätzen. Aber manchmal geht es auch darum, mit jemandem durch dick und dünn zu gehen. Immerhin die Reise nach Rom war ja nicht ganz ungefährlich und auch von ungewissem Ausgang. Hier bitte ich mal um die Einblendung des Bildes, wo die Reiseroute gezeigt wird, also gestartet wird in Caesarea. Nach nur einem Tag erreichten sie schon die Hafenstadt Sidon, an der sie Halt machen. Keiner weiß warum, aber immerhin ist es Paulus gestattet, hier das Schiff zu verlassen und sogar in Sidon Freunde zu besuchen, und von denen es heißt, dass er dort auch noch gepflegt wurde. Wir erfahren in dieser Geschichte auch einiges über die Seefahrt im Altertum. Also wer so an Nautik interessiert ist und an technischen Details, also Apostelgeschichte 27 ist da ein wahrer Leckerbissen, wo wir einiges auch erfahren über die Technik der damaligen Zeit. So heißt es so in Vers 4 auch schon, kann man auf dem Bild sehen, sie fuhren unter Zypern dahin, weil ihnen die Winde entgegen waren. Also es war Westwind. Vielleicht erinnern wir uns an die dritte Missionsreise von Paulus. Die hat ja der Klaus Vogelmann vor 14 Tagen besprochen. Da kann man also eine Route sehen, die südlich an Zypern vorbeiführt. Das ist natürlich diesen Westwinden geschuldet. Und die hatten ihnen Mühe gemacht. Ne? Wir erfahren hier auch einiges über die Technik. Also ich habe mir Ich habe ja nie so richtig verstanden, wie es überhaupt möglich ist, gegen den Wind zu segeln. Da bitte ich mal um die Einblendung einer entsprechenden Grafik. Wenn man natürlich auf einer Nussschale segelt, also das hat mir mal ein Schweizer glaubwürdig erklärt, wie das überhaupt funktioniert. Wenn man auf einer Nussschale segelt, dann kann man natürlich immer nur mit dem Wind segeln. Aber er sagte, du musst dir das vorstellen, dass wenn ein Schiff so auf Rädern, auf Schienen gelegt ist, also eine Zwangsführung hat, so wie in dem Bild hier dargestellt ist, dann reicht schon ein Wind von der Seite, dass das Schiff also einen seitlichen Vortrieb erfährt. Und das kann man sogar noch ein bisschen weiter steigern. Beim nächsten Bild kann man erkennen, dass der Wind so schräg von vorn kommt, schon etwas ungünstig. Und da kann man das Segel dann immer noch so stellen, dass es einen Vortrieb in seitlicher Richtung, also praktisch schon entgegen des Windes gibt. Also da kann man auch die Windrichtung mehrmals kreuzen und dann de facto dann doch gegen den Wind segeln. Das alles ist natürlich nur möglich, wenn so ein Schiff auch einen Kiel hat und eine entsprechende Zwangsführung hat. Das alles haben die Leute im Altertum auch schon gewusst, nur die Schiffe waren etwas behäbig in ihrer Bauart und konnten nicht diese Geschwindigkeit entwickeln, mit der das dann möglich war. Deshalb heißt es, dass sie Mühe hatten, vorwärts zu kommen. Sie mussten auch Meeresströmungen ausnutzen, die ihnen dann auf dieser nördlichen Route dann günstig waren. So heißt es, dass sie also mit Mühe nach Myra kamen. Und dort fand Julius, der römische Offizier, ein alexandrinisches Schiff, ein typisches Getreideschiff, von denen damals sehr viele unterwegs waren, um die Metropole Rom ständig mit Getreide zu versorgen. Ein Schiff, wo auch 276 Passagiere mit an Bord waren, wie wir später erfahren, also schon eine gewisse Größenklasse, die wir haben. Und wieder heißt es, dass sie viel Mühe hatten, über die Inselgruppe Knidos, jetzt bitte ich wieder um die Grafik der Seeroute, letztlich nach Kreta zu kommen. Also die Situation ist schwierig. Es heißt in Vers 9, dass das Fasten, die Zeit des Fastens schon vorbei war und damit ist eine Zeit markiert, ab der normalerweise nicht mehr gern in See gestochen wird, weil dann die Herbststürme kommen und die Seefahrt dann richtig gefährlich ist. Und dann erreichten sie also mit Mühe Guthafen auf Kreta. Allerdings täuscht der Name Guthafen etwas über die wahre Situation hinweg. Dieser Hafen ist etwas abgelegen. Also die jungen Leute würden sagen, da war nichts los, da gab es keine Disco oder sagen wir mal so, da war man so vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten. Und dann hieß es, dass die Seeleute, also der Kapitän, der Schiffseigner, der auch an Bord war und auch der Centurio, sich zu einem Beratungsgespräch zusammengetan haben. Auch Paulus war interessanterweise mit dabei, auch seine Meinung war gefragt, obwohl er ja nur Gefangener war. Aber dann hieß es, dass er überstimmt wurde und dass sie trotz seiner Warnungen, dass er sagte, Leute, passt auf, hier könnt ihr Schiff und Ladung verlieren und auch eure Seelen sind in Gefahr, wenn wir jetzt noch weiterfahren. Aber er wurde überstimmt und so wollten sie, die haben zwar die direkte Anreise Italiens nicht mehr gewollt, aber sie wollten den Hafen Phönix auf Kreta noch erreichen und das haben sie dann auch wirklich versucht. Das wirft schon mal ein kleines Licht darauf, was so eine Mehrheitsentscheidung wert ist. Es fängt ja auch gut an, es war anfänglich ein Südwind da, also die Umstände gaben ihnen auch noch recht. Aber ich will damit sagen, dass die Mehrheit nicht immer Recht haben muss. Also nichts gegen Demokratie, aber nicht immer hat die Mehrheit Recht. Also ich habe mal gelesen, dass der große Philosoph Habermas sagte, immer das ist wahr und richtig, wo die Gesellschaft einen Konsens findet. Das ist natürlich großer Unsinn. Das ist nicht richtig. Hier hätte man einfach auf Paulus hören sollen. Also die Katastrophe ist vorprogrammiert und es kam dann tatsächlich so, dass sie Phönix nicht erreichten. Sie gerieten in einen großen Wirbelsturm und das Schiff war hoffnungslos unkontrollierbar geworden. Also wörtlich heißt es, die Textstelle kann man, ich weiß nicht, ob wir mal einblenden können, die Textstelle. Okay, das kommt später. Ja. Das Schiff war also hoffnungslos unkontrollierbar. In Vers 13 heißt es, wir gaben das Schiff preis und ließen es treiben. Also das ist das Einzige, was ihnen übrig bleibt. Es folgen dann noch ein paar verzweifelte Maßnahmen, das Schiff zu stabilisieren. Das heißt, sie umgürteten es und das Geräte des Schiffes wurden abgeworfen, also wahrscheinlich Hauptmast und Segel, um überhaupt ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Treibanker werden abgelassen, um das Schiff wenigstens zu verlangsamen. Also man hatte immer Angst, so in der Nähe der Syrte gab es gefährliche Sandbänke. Wenn man da also mit Wucht rauffuhr, dann war der Untergang natürlich vorprogrammiert. Das alles liest sich natürlich wie so eine Vorlage für einen Actionfilm, könnte man auch daraus machen. Also Apostelgeschichte ist immer interessant, da passiert immer was. Ja. Und dann hieß es, dass also sie tagelang weder Sonne noch Mond sehen konnte. Also letztlich wussten die gar nicht mehr, wo sie waren. Sie waren letztlich orientierungslos. Es heißt ja auch ganz konkret in Vers 21, es schwand schließlich alle Hoffnung, dass wir gerettet würden. Und jetzt kommt's, also mitten in diese Hoffnungslosigkeit hinein meldet sich Paulus und es heißt, er trat in ihre Mitte. Und jetzt zitiere ich wörtlich, man hätte, ihr Männer, mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich dieses Ungemach und diesen Verlust ersparen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn es wird nicht zum Verlust einer Seele von euch kommen, nur des Schiffes. So, und genau an dieser Stelle beginnt jetzt unsere Lektion. Da ist also nicht nur Untergangsstimmung, der Untergang ist so gut wie besiegelt. Das ist eine Situation, in der man normalerweise zu keinem vernünftigen Gedanken noch zu irgendeiner Tat fähig ist. Der normale Mensch verfällt hier entweder in Lethargie oder dreht durch. Und genau hier eröffnet Paulus seine Ansprache. Es heißt, er trat in ihre Mitte. Wenn einer in eine Mitte tritt, dann hat er etwas zu sagen. Also nicht der Centurio, nicht der römische Kaiser, auch nicht der Kapitän, auch nicht der Schiffsredner treten ans Mikrofon, sondern ausgerechnet der Gefangene Paulus. Also hier könnte man natürlich auch fragen, aus welcher Vollmacht tut er das denn? Also er hat ja weder Amtsautorität, noch ist er in irgendeiner Weise von der Not ausgenommen. Er ist ja mitten da drin. Nicht? Aus welcher Vollmacht tust du das? Das wurde auch Jesus gefragt im Tempel von den hohen Priestern. Bei Jesus war es so, die Gottessohnschaft gibt ihm diese Vollmacht. Aber zweitens, und das ist jetzt ganz wichtig, wo wir hinhören sollten, es ist letztlich die ständige Verbindung zum Vater, die uns zu so einem Tun befähigt. Das ist auch bei Paulus so. Paulus war ja erstmal ein betender Mensch. Paulus hat in Caesarea erlebt, wie nach einem Gebet die Gefängnistüren aufsprangen. Das heißt, er hat gebetet und hat Gebetserhörungen erlebt. Ich meine auch, dass wir als Christen uns diese Vollmacht ein Stück weit erarbeiten können oder sagen wir mal erleben können, indem wir ja auch das Gebet pflegen, aber auch mit dieser Erhörung rechnen. Ich meine auch, dass hin und wieder mal so ein Wunder zum normalen Christenleben dazugehört. Diese Wunder, die gehören einfach dazu, aber auch, sagen wir mal, das aushalten können. Aber wir müssen nochmal genau hinhören, was so in Vers 23 steht. Das ist vielleicht sogar das Entscheidende. Denn es trat zu mir in dieser Nacht von dem Gott, dem ich, jetzt genau zuhören, in dieser Nacht von dem Gott, dem ich gehöre und dem ich diene, ein Engel und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, geschenkt hat dein Gott alle, die mit dir fahren. Also hier wird nochmal ganz deutlich, wo der Engel sagt, dem Gott, dem du gehörst und dem du dienst und dein Gott verheißt dir das. Ne? Also diese ganz enge Beziehung wird hier, da wird Gewicht drauf gelegt, wo auch der Engel dieses auch zum Inhalt seiner Prophezeiung macht. Das könnte man natürlich so sagen, naja, diese Geschichte ist natürlich auch immer eine Anfrage an uns. Also so ganz heimlich frage ich mich natürlich, habe ich auch diese Vollmacht? Haben wir auch diese Vollmacht? Oder sollte ich sie zumindest haben? Das könnte ich mich natürlich herausreden und sagen, naja, mir ist ja noch kein Engel erschienen, der mir so konkret gesagt hat, was jetzt abgehen wird. Aber ganz so leicht kommen wir aus der Nummer nicht raus. Es ist ja so, wir haben ja alle zusammen eine Bibel und wir können sie alle lesen und wir sind im Besitz des Neuen Testaments. Das heißt, wir sind im Besitz dieses Teils der Bibel, in dem Gott sich der Menschheit in einer Weise offenbart, wie das noch nie vorher geschehen ist. Das heißt, wir wissen heute ungleich mehr als noch die Propheten des Alten Testamentes. Das heißt, wir haben auch diesen Zugang und wir haben das ganz entscheidend, wir haben den Heiligen Geist, der uns schon befähigt, so die Dinge der Welt und der Bibel zu matchen und hier die Zuordnung richtig einzuordnen, also dass wir diese Dinge sehen. Das heißt, was ich sagen will, wir haben auch alle Voraussetzungen zu dieser geistlichen Vollmacht, die ja nicht dazu da ist, dass wir sie nur einfach so genießen sollen, sondern die ist dazu da, damit wir anderen Mut machen können. Das ist ja das, was Paulus hier macht. Aber gucken wir uns mal an, was Paulus im Einzelnen macht. Er eröffnet seine Ansage schon damit, dass er sagt, ihr Männer, wenn ihr denn auf mich gehört hättet, dann wäre euch dieses Ungemach erspart geblieben. Also so ein bisschen guckt er doch mal auf die Vergangenheitsbewältigung. Er könnte denen ja jetzt eine richtige Gardinenpredigt halten, eine Standpauke und dann hättet ihr nur und so. Jetzt seht ihr, worauf sie... Es geht ihm jetzt nicht ums Recht behalten. Er macht hier keine Abrechnung mit der Mannschaft, sondern es ist einfach so. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, muss zumindest mit einem Satz auch mal das Thema Sünde angesprochen werden. Und das Eingeständnis muss da sein, jawohl, also ich habe hier einen Fehler gemacht, da war das Ziel und ich bin dran vorbei. Und wenn das Eingeständnis da ist, dann ist auch die Voraussetzung zur Veränderung gegeben und in dem Fall hier zur Kooperation. Also wir hören auch keine Widerworte von der Mannschaft, die haben das schon geschluckt. Und gleich im nächsten Satz kommt Paulus auch schon mit seiner Ermutigung, und die möchte ich gerne nochmal wörtlich wiederholen, steht auch im Text drin, Vers 25, darum habt guten Mut, Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie es mir gesagt worden ist, auf eine Insel aber müssen wir auflaufen. Also so ganz ohne Blessuren wird es nicht abgehen, aber Kopf und Kragen werden gerettet, so die Aussage. Hier erfahren wir etwas, wie Mut machen geschieht. Also uns Christen wird ja immer vorgeworfen, dass wir so eine Vertröstungspolitik fahren. Also der Unterschied zwischen Vertröstung und Mut machen, den möchte ich mal ein bisschen beleuchten. Das habe ich mal im Evangeliumsrundfunk gehört. Wenn einer nur vertröstet, dann sagt er, also angenommen, es kommt einer in wirtschaftliche Not, ja, in diesem Land ist noch keiner verhungert oder sterben müssen wir alle mal und alles wird gut werden und läuft sich schon alles zurecht. Also nichts läuft sich zurecht. Also das wären typische Worte der Vertröstung. Trost und Trost Gottes ist etwas ganz anderes von der Qualität her. Ich möchte es mal klar machen an dem Beispiel, wenn ein Kind sein Spielzeug verliert, dann ist es erst getröstet, wenn das wieder da ist. Und wenn einer hoch verschuldet ist, ist er erst vertröstet, wenn er wieder zu Geld kommt. Und wenn einer in Todesnöten ist oder wenn einer gestorben ist, dann besteht der Trost letztlich darin, dass Gott uns die Wiederherstellung des Lebens, also ewiges Leben verspricht. Das ist der Trost angesichts des Todes. Also der Trost Gottes ist immer etwas Vollkommenes, immer etwas Substanzielles, etwas Echtes. Es heißt auch in der Offenbarung, dass er abwischen wird all unsere Tränen. Also alles wird wieder vollkommen sein. Das ist der Trost Gottes. Der kommt direkt aus seinem Wort heraus und hat deshalb Gültigkeit, weil Gott mit seiner ganzen Autorität dahinter steht und die Wiederherstellung, um das es immer wieder geht, selbst in die Hand nehmen wird. Und so auch hier. Die Rettung ist versprochen. Das ist eigentlich der Mut, der hier auch notwendig ist. Den Leuten stehen aber trotzdem noch so 14 unheilvolle Tage bevor. Also da sind sie einfach den Elementen des Wassers und der Orientierungslosigkeit immer noch ausgeliefert. Und nach menschlichen Ermessen oder auch nach seemännischer Erfahrung ist es, also eine Insel in der Adria zu finden, ist praktisch ausgeschlossen. Also nach seemännischer Erfahrung geht das gar nicht. Und doch merken die Matrosen, interessanterweise die Matrosen als erstes, die schnuppern, da kommt jetzt Land in die Nähe. Und sie fangen an, die Tiefe auszumessen und merken so in bestimmten Abständen, die Tiefe nimmt rasch ab, sodass sie schon Angst haben, dass sie auf eine Klippe auflaufen. Und sie lassen Treibanker ins Meer, also die nur die Aufgabe haben, das Schiff abzubremsen, also gegen den Wasserwiderstand. Und dann bewegen sie sich unter einem Vorwand, ja, wir müssen am Bug, da müssen wir auch noch ein paar Treibanker ablassen, bewegen sie sich in die Nähe des Bugs, aber sie wollen letztlich mit dem Beiboot türmen, also abhauen, flüchten. Und der Einzige und Erste, der das merkt, ist ausgerechnet Paulus, und er meldet das dem Centurio und sagt, hier aufpassen, da wollen ein paar Leute abhauen. Also wenn diese Leute nicht dabei sind, dann kann das Schiff hier letztlich nicht gerettet werden. Man braucht einfach in notvollen Situationen, also selbst wenn das Schiff strandet, braucht man dann die Erfahrung dieser Leute und auch die Manneskraft dieser Leute, um da die entsprechenden Maßnahmen dann noch zu setzen. Interessant, dass in diesem Zusammenhang die Soldaten sofort anfangen, die Taue von diesem Beiboot zu kappen, dass also eine Flucht ausgeschlossen ist. Die eigentlich Verantwortlichen, das wären jetzt der Centurio, der Kapitän oder auch die Soldaten oder der Schiffseigner, die treten hier gar nicht in Erscheinung. De facto unterliegt die Führung des Schiffes jetzt allein dem Paulus. Also seine Autorität wird überhaupt gar nicht mehr angezweifelt. Die Soldaten tun sofort, was er sagt. Ja? Ich will damit sagen, es gibt auch eine Autorität, die direkt so aus der Autorität des Glaubens heraus erwächst. Ne? Die kommt also damit. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Das hat vielleicht auch etwas zu tun mit der inneren Ruhe, die so ein Paulus hat, aber auch damit, dass er sich auf der Siegerseite weiß und er aus dieser besonderen Verheißung lebt, die anderen ja nicht direkt haben. Kann man vielleicht gar nicht, ist auch ein Stück weit ein Geheimnis. Es ist überhaupt bemerkenswert, wie sehr Paulus sich so um die Mannschaft kümmert. Ne? Also man könnte ja sagen, er könnte sich ja so zurückziehen und sagen, ja, was ihr jetzt hier erlebt, habt ihr eigentlich selber verschuldet. Es gibt ja manchmal auch Gemeinden, also ich glaube, wir machen das nicht so, aber oder zumindest gibt es immer mal die Tendenz, dass wir uns so gerne in unsere frommen Kreise zurückziehen und sagen, also all diese furchtbaren Entwicklungen draußen in der Welt, wir sind ja nicht schuld daran, also sollen die mal zusehen, sie sollen fertig werden. Das ist aber nicht die Haltung, die uns gut zustehen würde. Also obwohl diese Welt kaputt ist, ist es so, dass wir auch unseren Anteil daran haben und unsere Mithilfe ist dann auch gefragt und daran werden wir auch gemessen. Das ist auch ein Stück Glaubwürdigkeit, die wir da praktizieren können. Jetzt fragen wir mal, was macht denn Paulus eigentlich konkret jetzt? Ne, man könnte meinen, Mut zu sprechen ist das eine. Man könnte jetzt so meinen, nur als Christ, ja gut, er ruft jetzt auf zu einem Bitt- und Bußgottesdienst, aber ganz anders. Er macht etwas scheinbar Profanes und sagt, darum ermahne ich euch, Nahrung zu euch zu nehmen, denn dies dient zu eurer Rettung. Da ist man ja erstmal ein bisschen überrascht. Ne? Wir gehen immer davon aus, dass Glaube so eine religiöse Angelegenheit ist. Nee, ist es gar nicht. Also ich mache das immer so an dem Wort Gottesdienstfest. Also wir meinen ja immer mit unseren Gottesdiensten, Gott zu dienen. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das so, dass Gott uns dienen will. Und meistens will er uns dienen mit so ganz profanen, elementaren Bedürfnissen. Also auch die Sorge ums Essen und Trinken ist auch Gottes Sache. Ne? So ist es ja letztlich auch gar keine große Heldentat, die Paulus hier vollbringt, wenn er sagt, Leute, ihr müsst erstmal was essen. Also die Seeleute wären ja niemals selbst auf die Idee gekommen, jetzt in dieser Situation, wo alles drunter und drüber geht, eine Mahlzeit einzunehmen, machen sie aber. Hier ist mir ein Bild so aus der Naturwissenschaft und Technik eingefallen. Das schadet ja auch nichts, wenn man so am Sonntagmorgen mal so ein bisschen technische Bildung vermittelt bekommt. Ich bitte jetzt um die Einblendung der Grafik. Da stellt man sich vor, da kommt eine tonnenschwere Kugel so von links angerollt und die kinetische Energie dieser Kugel reicht gerade aus, um das Maximum dieser Bergkuppe zu erreichen und dort bleibt sie stehen. Jetzt reicht ja die geringste Störung, der geringste Impuls aus, der jetzt entscheidet, ob sie jetzt links oder rechts wieder runterrollt. Sowas nennt man labiles Gleichgewicht oder in der Technik spricht man gerne auch von singulären Punkten. Die Meteorologen kennen das auch und das macht ihnen auch immer schwer, das Wetter vorauszusagen. Man stelle sich vor, zwei Windfronten, zwei Sturmfronten kommen von West und Ost zusammen und treffen sich am Kollisionspunkt. Und jetzt sagen die Meteorologen, in diesem singulären Punkt reicht die Energie eines Flügelschlags, eines Schmetterlings aus, um zu entscheiden, ob die Sturmfront sich nach Norden oder nach Süden bewegt. Und diese singulären Punkte, die scheint es auch nicht nur in der Natur, sondern auch in der Gesellschaft zu geben. Ich habe immer den Eindruck, dass manchmal so wie aus dem Nichts ein Trend geboren wird, der dann nicht mehr aufzuhalten ist. Ne? Also das scheint mir auch so bei Paulus hier der Fall zu sein. Ich habe mich sowieso immer gefragt, dieses Wort, dass wir Christen Salz und Licht in dieser Welt sein sollen, und andererseits sind wir ja nur eine ganz kleine Minderheit und haben noch nicht mal politische Macht und können dann doch und haben ja auch oft schon in der Geschichte so viel Einfluss gewonnen. Das hängt vielleicht auch mit diesem Singularitätsprinzip zusammen, aber das ist jetzt auch weiter nur Spekulation. Was ich sagen will, es kommt manchmal darauf an, dass wir im richtigen Moment das Richtige sagen oder tun. Aber das muss uns dann auch geschenkt werden. So wie Paulus hier zu der Aufforderung kommt, esst erstmal was. Also normalerweise kommt keiner auf die Idee. Also nochmals, wir denken ja immer so in der religiösen Sphären, wo wir sagen, ja, für Seligkeit und Sinnerfüllung, das ist die Zustellung, dafür ist Gott zuständig, aber die anderen Belange, so Strom, Wasser und Wohnung, da müssen wir uns selber kümmern. Nein, auch die Grundbedürfnisse sind unserem Herrn schon wichtig, dass die gestillt werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an eine Geschichte aus Markus Kapitel 5. Da wird die Tochter des Jairus geheilt, also auferweckt, war tot oder fast tot. Und als das Wunder vollzogen war, hätte auch jeder gedacht, so jetzt feiern wir hier, zelebrieren wir hier eine Wiederauferstehung. Und Jesus sagt nur ganz einfach, gebt ihr zu essen. Also manchmal ist die Bibel überraschend nüchtern. Ja? Das gefällt mir so am Wort Gottes, dass diese Nüchternheit, mit der das berichtet wird, die dann aber auch immer zielerfüllend ist. Da ist nicht viel Pomp und Glory da im Spiel. Das ist immer das Nächstliegende. Ne? So heißt es auch in Vers 36. Da wurden, also nach diesem Geschehen, nach dieser Aufforderung, da wurden alle guten Mutes und nahmen auch selber Nahrung zu sich. Als sich alle satt gegessen hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide in das Meer warfen. Also der Paulus hat nicht nur gesagt, esst, sondern hat das auch so ein bisschen zelebriert, hat ein Dankgebet gesprochen. Jeder sah, dass er selber isst und ist ja sowieso immer richtig. Wenn man etwas sagt, muss man es auch tun. Das ist immer so ein Glaubwürdigkeitskriterium. Und dann hatten sie auch praktisch wieder Mumm, das Nächstliegende zu tun, also Ballast abzuwerfen, darum ging es jetzt. Ne? Ja, man kann immer sagen, also da wo gegessen wird, da ist auch keine Angst mehr da. Ne? Also das gibt es immer auch so ganz seltsame Zusammenhänge. Letztlich geht die Geschichte gut aus, am nächsten Morgen sehen sie unbekanntes Land, ne? Man kann sich ja ein bisschen die Details angucken, da werden also wieder Anker abgelassen, da wird das Steuerruder gelöst, das Vorsegel wird gesetzt, um so ein bisschen Vortrieb zu, das Letzte, was sie noch haben als Antriebsmittel, setzen sie ein, um mit ein bisschen Schwung auf diese Landmassen aufzulaufen. Und tatsächlich, sie erreichen das und unter der Wucht der Geschwindigkeit des Aufpralls bricht dann auch das Heck ab, also das Schiff ist endgültig verloren. Das ist natürlich auch so ein bisschen immer Gericht Gottes. Ne? Also letztlich hätte auch Schiff und Ladung gerettet werden können, aber hier ist natürlich auch der Ungehorsam im Spiel. Also es wird die ganze Mannschaft gerettet, aber das Schiff ist verloren. Ne? Übrigens auch die Gefangenen, die, wenn man nachliest, die Soldaten fingen sofort an und wollten wie mechanisch die Gefangenen töten. Das war damals üblich, also es durfte keiner von diesen Verurteilten entkommen. Und bei solchen Schiffskatastrophen war es üblich, dass dann die Soldaten dann ihr Werk taten. Aber der Kapitän hat gesagt, nein, Hände weg, macht das nicht. Er wollte natürlich auch Paulus, dem er gut gesonnen war, hier retten. Ja. Also diese ganze Geschichte ist so typisch Apostelgeschichte, da passiert immer was und das geht auch noch weiter. Also ich empfehle auch die Lektüre von Apostelgeschichte 28. Dort besteht dann Paulus das nächste Horrorszenario, wirklich interessant nachzulesen. Überhaupt könnte man aus dieser Geschichte noch viel mehr herausholen. Ich habe von Auslegern gelesen, die sagen, ganz langsam hier in Apostelgeschichte 27 ist im Übrigen die gesamte Kirchengeschichte prophetisch niedergeschrieben. Darüber könnte man auch noch viel sagen und das würde jetzt in diesem Zusammenhang zu weit führen. Ich glaube, es ist Zeit, jetzt allmählich mal den Sack zuzubinden und mal zusammenzufassen, was wir denn so persönlich daraus lernen können. Nummer eins, also wenn wir mal nicht recht haben, davon geht die Welt nicht unter, wenn man nicht auf uns gehört hat, das kann man verbuchen. Nicht lange nachkarten, ist sowieso nicht empfohlen. Zum Zweiten, ich würde auch sagen, hier in dieser Geschichte würde ich mal sagen, nicht lange predigen, sondern lieber anpacken, wo es nur geht. Also ich glaube, das ist, hat dann letztlich noch die größere Priorität. Also solange ich ja nur predige, bewege ich ja nur Luftmoleküle, aber die großen Dinge dieser Welt passieren eben doch dadurch, dass jemand anpackt. Übrigens bei Jesus war das auch so. Wir kennen ja im Wesentlichen die Geschichte seines Predigtdienstes, aber er hatte auch ein Leben als Teenager bis zum 30. Lebensjahr, über das wenig berichtet wird. Wir wissen nur, es wird immer überliefert, dass er Zimmermann war. Ich habe mal gelesen, dass das eigentlich eine etwas ungenaue Übersetzung ist. Genau übersetzt müsste man sagen, er war Alleskönner. Er hatte sich also in vielen Handwerken kundig gemacht und hat sich sehr wahrscheinlich auch bei seinen Zeitgenossen mit dem, was er konnte, auch nützlich gemacht. Würde also ganz und gar ins Bild passen. Und ich muss auch sagen, also wenn man sich in der Bibel mal umschaut, der Bau der Arche ist nicht durch Predigt entstanden, sondern da hat einer, glaube ich, über ein Jahrhundert lang gebaut. Oder der Bau des Tempels von Salomo, da waren 70.000 Leute tatkräftig am Werk. Oder auch der Auszug aus Ägypten war eine logistische Meisterleistung. Ne? Also überall sind Leute Hände am Werk, ne? Und das Entscheidende an dieser Geschichte ist, für uns jetzt rauszuziehen, dass Paulus hier als Mutmacher aufgetreten ist. Ich glaube, das ist für uns Christen so unsere ureigenste Aufgabe. Also den Leuten Mut zu machen. Gerade, ich habe ja jahrelang in Frankfurt gelebt und da über bin ich auch sehr oft mit der S-Bahn unterwegs gewesen. Und da habe ich so ab und zu mal den Gesprächen gelauscht und mehrheitlich haben die Leute immer so von ihren Ängsten erzählt. Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheit, Angst vor den Fremden, Verlustängste. Und so Ängste haben ja immer eine lähmende Wirkung. Die verurteilen uns ja zum Nichtstun. Und genau da hätten wir als Christen ja etwas entgegenzusetzen. Also ich verkürze das mal und sag einfach mal, das Evangelium ist ja wirklich ein tragfähiges Zukunftskonzept, weil wir ja auch eine Zukunft zugesprochen bekommen. Aber das zu vermitteln, dazu braucht es natürlich auch in einer gewissen Autorität, die wir auch letztlich, wo wir eine Aussage, die wir treffen, auch mit echtem Leben füllen müssen. Ich muss sagen, diese Autorität, die müssen uns einfach auch immer wieder schenken lassen. Ne? Da haben wir also in Paulus ein Vorbild. Gut, also ich würde sagen, zum Schluss beten wir noch. Ja, Herr, so danken wir dir, dass wir uns auch selbst in dieser Rettungsgeschichte wiedererkennen und Wie oft ist es uns auch schon passiert, dass wir Entscheidungen getroffen haben, leichtfertig, ohne auf deinen Willen zu achten und haben uns dann letztlich auch Schwierigkeiten eingehandelt. Und trotzdem merken wir, dass du uns nachgehst und du hast immer nur eines im Sinn, Herr, unsere Rettung, unser Wohl. Vielleicht nicht all unsere sogenannten Werke, aber Herr, wir danken dir, dass du mit uns bist. Und wir kennen nur allzu gut auch all die Ängste, denen wir manchmal ausgeliefert sind, dass wir davon nicht frei sind. Aber dein Wort sagt auch, Herr, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und hier haben wir auch ein Stück Evangelium vorgelebt bekommen, Herr, in dieser Geschichte, die auch dazu da ist, dass wir auch andere stärken können, Herr. Dafür danken wir dir. Amen.